herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das ABC des Präsentierens. Heute widmen wir uns dem Buchstaben T, und zwar T wie Textanalyse. Und ich darf Ihnen sagen, ich selber bin heute sehr aufgeregt und freue mich sehr, denn wie vielleicht einige von Ihnen wissen, bin ich selber ein großer Spionage- und Krimi-Fan. Und heute unterhalte ich mich mit Patrick Rottler vom Privaten Institut für forensische Textanalyse. So, was dürfen wir darunter verstehen? Das frage ich Patrick Rottler. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Herr Rottler, fangen wir mal ganz grob an. Was dürfen wir denn jetzt unter Textanalyse verstehen und vor allen Dingen auch noch unter forensischer? Was machen Sie denn genau in Ihrem Institut in München?
Ja, unser Gebiet ist die forensische Textanalyse, eine Disziplin der Sprachwissenschaft, bei der es um die Ermittlung von anonymen Tätern geht. Unser Job ist es, Anonymität anhand ihrer Sprachmuster zu überführen. Unser Tatort ist dabei immer der Text. Wir kommen also dann zum Einsatz, wenn anonyme Täter zur Tastatur greifen oder auch zum Stift oder zur Schreibmaschine. Auf unserem Schreibtisch landen dann unter anderem Erpressungen, Rufmord und Verleumdungen.
Herr Rottler, Sie und Ihr Partner Leo Martin widmen sich in der Tat wirklichen Kriminalfällen. Sie widmen sich aber auch den Fällen, wo es um Unternehmenserpressungen geht. Was haben Sie da erlebt? Und geben Sie uns doch mal Einblick in einen Fall, von dem Sie sagen, wow, der war wirklich spektakulär.
Ja, also Unternehmenserpressungen sind unser Spezialgebiet. Immer wenn in einem Unternehmen anonyme Briefe oder E-Mails auftauchen, in denen falsche Informationen verbreitet werden. Oder wenn mit der Veröffentlichung von angeblichen Informationen gedroht wird, ist es unsere Aufgabe, den oder die Täter zu identifizieren. Oft ist es so, dass aktuelle oder auch ehemalige Mitarbeiter die Anonymität nutzen, um gegen die Unternehmensführung oder den aktuellen Kurs zu schießen. In genau so einem Fall wurden wir für ein Unternehmen aus der Schweiz mit Standorten in Deutschland und Österreich tätig. Dort tauchen anonyme Briefe auf, in denen in dem Fall eine männliche Führungskraft attackiert wurde, kurz vor einer großen Beförderung. Das Thema sexueller Missbrauch und Hashtag MeToo waren bestimmend damals in den Medien. Dementsprechend schnell musste auch die Unternehmensleitung handeln, als der besagten Führungskraft in diesem Schreiben sexuelle Übergriffe gegenüber Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen vorgeworfen wurde. Man muss an dieser Stelle auch ganz klar betonen, diese Vorwürfe waren ungerechtfertigt. Also im Laufe der Nachforschungen konnten sie alle entkräftet werden. Und trotzdem stellte sich die Frage, wer innerhalb der eigenen Reihen die kriminelle Energie besitzt, derartige Gerüchte zu verbreiten. Die anonymen Schreiben, es gab mehrere davon, landeten dann bei uns auf dem Schreibtisch. Und unser Ergebnis war ein deutlicher Hinweis für unseren Auftraggeber. Der Urheber der anonymen Schreiben hatte sich nämlich sehr bemüht, den Eindruck zu erwecken, er sitze am Firmenstandort in der Schweiz. Alle Nachforschungen konzentrierten sich dementsprechend auch auf diese Region und diese Mitarbeiter. Wir konnten aber sehr klar zeigen, dass es sich hierbei eben um einen Täuschungsversuch handelt und dass unser Täter vermutlich sogar in Österreich sitzt. Eine entscheidende Information. Und in diesem Fall sogar die entscheidende Information. Möglich war das, weil sich die Sprache nach Regionen unterscheidet. Es gibt Merkmale, die auf Ostdeutsch und Westdeutsch hinweisen. Es gibt sprachliche Merkmale, die den Norden vom Süden unterscheiden. Und eben auch sprachliche Merkmale, die Bundesdeutsch von Österreichisch und vom Schweizerdeutsch unterscheiden. In diesem Fall der Schlüssel zum Erfolg.
Das heißt also, wenn ich Manager eines Unternehmens bin, wenn ich Geschäftsführer, Inhaber bin, dann muss ich nicht verzweifeln, wenn ich wirklich einmal erpresst werden sollte, sondern ich kann mich dann vertrauensvoll an Sie wenden.
Genau so ist es. Unser Ziel ist es, unseren Auftraggeber immer einen Schritt weiterzubringen. Unsere Arbeit umfasst dabei auch nicht nur die reine Textanalyse, sondern auch die Fallführung spielt eine große Rolle. Also Fragen wie, wie gehe ich mit einem solchen Fall denn richtig um, wenn ich davon betroffen bin? Wie sichere ich die Beweise? Wen weihe ich innerhalb meines Unternehmens ein? Und auch wie gehe ich mit dem Thema Datenschutz und Compliance um? Also wie verhindere ich Fehler, die mich später teuer zu stehen kommen? Der enge Kontakt zu unserem Auftraggeber ist uns dabei sehr wichtig, auch weil sich manche Fälle nicht gleich am Anfang sofort lösen lassen. Weil beispielsweise Verdächtige fehlen oder auch keine Vergleichstexte für einen sprachsystematischen Vergleich vorliegen. Das kann sich aber mit der Zeit ändern, zum Beispiel wenn anonyme Briefe in Serien auftauchen und sich somit auch die Textbasis verändert. Auch solche Fälle betreuen wir. Und oft ist es für unseren Auftraggeber eine Hilfe, wenn wir mögliche Verdächtige entlasten können. Also wenn wir ihnen ganz klar sagen können, Person XY ist nicht der Autor und Person XY steckt nicht hinter diesen anonymen Briefen. Diese Sicherheit ist gerade im Unternehmenskontext extrem viel wert.
Wie gehen Sie denn dann jetzt im Einzelnen vor? Also jetzt möchten wir natürlich nicht zu viel verraten, aber so einige Eckpunkte, von denen aus Sie starten. Ich habe mich logischerweise im Vorfeld mit Ihnen und Ihrer Arbeit befasst. An der Stelle möchte ich auch gerne auf den wunderbaren Podcast von Ihnen aufmerksam machen. True Crime, die Sprache des Verbrechens. Auch zu hören auf Spotify, genau wie unser Podcast hier. Da erläutern Sie schon so einiges und ich habe rausgehört, wir alle haben gewisse Muster. Also die Frage lautet, haben wir wirklich einen sprachlichen Fingerabdruck?
Die Frage ist genau goldrichtig. Gibt es so etwas wie einen sprachlichen Fingerabdruck? Wenn Sie sich einmal die Fingerkuppen Ihrer Hand genauer anschauen, dann sehen Sie dort unzählige Linien, Schleifen und Schlingen. Dieses Muster ist einmalig auf der Welt. Selbst eineiige Zwillinge haben nicht denselben Fingerabdruck. Und dieser Fingerabdruck verändert sich im Laufe Ihres Lebens auch nicht. Deshalb eignet er sich ja auch so gut bei der Ermittlungsarbeit. Unsere Sprache funktioniert da schon deutlich komplexer. Sie verändert sich. Sie ist offen für Einflüsse von außen. Ob wir zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder eine E-Mail an unseren Chef, das Medium und auch die Zielgruppe beeinflusst unsere Sprache. Sie verändert sich aber auch über die Generationen hinweg. Die Jugend verwendet schon immer andere Wörter als die Generation ihrer Eltern und die wiederum als die Generation ihrer Großeltern. Wir werden durch unsere Herkunft sozialisiert, die Region, in der wir aufwachsen, die Jahre, die wir zur Schule gehen, unsere Ausbildung, unsere Interessen und nicht zuletzt auch durch unsere Persönlichkeit. All das formt Sprache und so bildet sich am Ende etwas, was wir Individualstil nennen. Also Vorlieben für Formulierungen, für ganz bestimmte Wörter, Überbleibsel aus Dialekten, Vorlieben für einen bestimmten Satzbau, sei es jetzt einfach oder verschachtelt, oder auch Fehler, die wir machen, weil wir es nicht besser wissen. Sprache ist ein Stück Identität. Sprache funktioniert vor allem zum großen Teil unbewusst. Nicht jede Formulierung reflektieren wir und dieser Individualstil kann eben auch auf Sie als Autorin zurückverfolgt werden. Und der Fingerabdruck ist dabei eher eine Metapher.
Seit wann gibt es die forensische Textanalyse? Das ist ja eine Disziplin, die gibt es, glaube ich, noch gar nicht so lange oder beziehungsweise wird noch gar nicht so lange anerkannt.
Die Disziplin taucht zum ersten Mal 1968 in einer Veröffentlichung aus Schweden auf. Damals ging es um die Suche nach einem Serienmörder. Danach, wie so oft, hat natürlich auch wieder hier die Amerikaner die Nase vorn. Also im englischsprachigen Raum spielt die forensische Linguistik schon länger eine Rolle bei der Arbeit von Ermittlungsbehörden. Und einige spektakuläre Fälle, wie zum Beispiel die Jagd nach dem Unabomber, halfen dann auch, diese Disziplin zu entwickeln und auch zu etablieren. Bei uns stammen die ersten Veröffentlichungen aus den frühen 80ern, also ist noch keine 40 Jahre her. Und mittlerweile gibt es auch eine entsprechende Stelle beim Bundeskriminalamt. In den Köpfen der Ermittler und auch der Bevölkerung ist die forensische Linguistik aber nicht wirklich präsent. In den letzten Jahren kommt aber wieder mehr Bewegung auf und die ganzen Personen aus diesem Gebiet fangen auch wieder an, sich stärker untereinander zu vernetzen.
Wer kommt denn eigentlich mehr zu Ihnen, Herr Rottler? Ist das die Kriminalpolizei? Sind das private Menschen? Oder ist es tatsächlich in der Hauptsache Unternehmen, die Probleme mit Erpressungen haben? Oder sagen Sie, das hält sich eigentlich die Waage?
Der Großteil unserer Auftraggeber sind tatsächlich Unternehmen, die Klarheit wollen und die auch keine Staatsanwaltschaft im Haus haben wollen. Das heißt, das Thema nicht an die große Glocke hängen, sondern wissen, woran man ist und intern eine Lösung dafür finden. Privatpersonen kommen nur in Einzelfällen zu uns und zwar dann, wenn es wirklich um extreme Stalking-Fälle geht oder aber auch zum Beispiel um gefälschte Testamente. Also auch da kann die forensische Linguistik natürlich die Frage nach dem Urheber beantworten.
Sie sehen also, meine Damen und Herren, Sprache, in dem Fall die geschriebene, ist ein ganz interessantes Feld. Nicht nur die gesprochene, nicht nur die, die wir für Reden und Ansprachen verwenden, sondern auch die unbewusste, die wir verwenden oder die Muster, die wir verwenden, wenn wir sprechen, wenn wir schreiben. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs hat Ihnen gefallen, einmal Sprache von einer ganz anderen Seite zu beleuchten. Und ich danke sehr herzlich Patrick Rottler. Sollten Sie Bedarf haben, was ich nicht hoffe, gehen Sie auf sprachprofiler.de, das private Institut für forensische Textanalyse. Und ich hoffe sehr, dort kann man Ihnen helfen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine wunderbare Zeit und sage bis zum nächsten Monat wieder, Ihre Ines Hölter.